Die Landesregierung von Schleswig-Holstein hat sich auf die Fahnen geschrieben, das erste klimaneutrale Industrieland in Deutschland zu werden. Und das bis 2040. Wir schreiben jetzt das Jahr 2025. Da kann man ja meinen, das ist noch eine ganze Weile hin. Aber das sind auch nur noch 15 Jahre. Und bis dahin muss noch einiges hier passieren. Was genau das ist, wie Schleswig-Holstein im Vergleich mit anderen Bundesländern abschneidet und wie der windreiche Norden seine Standortvorteile noch besser nutzen könnte. Darum geht es in der vierten Folge des IHK Flensburg Podcasts Wirtschaft hier im Norden unplugged. Und ich freue mich sehr, dass wir heute in Medelbü sein dürfen, nämlich bei Nordgrün Energie GmbH mit dem Gründer und Geschäftsführer Torge Wendt.
Ja, moin.
Moin Torge, schön, dass wir hier sein dürfen. Und Björn Meyer von der IHK, dort als IHK Energieexperte tätig, ist auch mit dabei. Moin Björn.
Moin.
Schön, dass das geklappt hat. Schön, dass wir hier sein dürfen. Torge, erzähl doch mal, was macht und kann Nordgrün?
Ja, sehr gerne. Also die Firma Nordgrün beschäftigt sich mit dem Thema nachhaltige Marktintegration erneuerbarer Energien. Und dabei geht es uns darum, dass wir nicht sagen, wir produzieren einfach ganz viel Wind, was wir an der Küste besonders gut können, sondern wir müssen irgendwie schauen, dass wir diese Energie auch nutzbar machen. Das heißt, wie bekommen wir diese Volatilität durch Wetter gegeben, Wind oder Sonne, besser in den Griff und können damit wirklich dafür Sorge tragen, dass wir nachhaltiger auf Kohle, Atom und dann irgendwann im letzten Schritt auch auf Erdgas verzichten können. Und das ist unser Geschäftsmodell hier. Das heißt, wir haben ein virtuelles Kraftwerk entwickelt, wo wir erneuerbare Energien verbinden miteinander, wo wir schauen, dass wir Steuersignale rausgeben an flexible Erzeugungsanlagen als auch an flexible Verbraucher, um genau das zu tun, Volatilität zu glätten, nutzbar zu machen.
Wir werden versuchen, in diesem Podcast-Format so verständlich das zu formulieren und zu beschreiben, dass es auch jeder versteht, der nicht in der Energiewelt zu Hause ist, wie ich zum Beispiel. Also ich habe noch ein paar Nachfragen gleich im Laufe des Gespräches. Erzähl noch mal was kurz zu Nordgrün. Seit wann gibt es euch? Wie viele Menschen arbeiten hier? Was wird hier umgesetzt?
Ja, also wir haben, ich habe die Firma 2012 gegründet als ehemaliger Stadtwerker und das Thema war für uns einfach, wenn man hier die Straßen an der Küste entlang fährt, konnte man damals schon sehen, was hier gerade entsteht, dass es was Großes ist, also unglaublich viele erneuerbare Energien, nicht nur Wind, vor allem aber natürlich auch Wind, aber vor allem auch ganz viel Biogas und auch, was man gar nicht im Norden so glauben mag, sehr viel Photovoltaik. Und da war für mich klar, wir müssen irgendwie schauen, dass wir aus der Zeit von davor fire and forget, also schmeißt den Strom rein ins Netz und der Netzbetreiber muss sich irgendwie drum kümmern, das irgendwie zu handeln, vom Weg kommen müssen, dass wir erwachsen werden müssen mit den erneuerbaren Energien und dafür Sorge tragen müssen, diese Energie über Bilanzkreise, das ist sehr energiewirtschaftlich, aber über ein energiewirtschaftliches Instrument so zu optimieren und zu steuern, zu planen, zu organisieren, dass sie dann wirklich gebraucht werden können und so eine wesentliche Rolle im Markt spielen können. Und das ist das, wo es für uns von vornherein drauf ankam. Wichtig dabei ist zu schauen, wenn wir aus Kohle, Atom und Erdgas aussteigen wollen, müssen ja dann die dann noch vorhandenen Stakeholder alle Dienstleistungen rund um Systemstabilität und Sicherheitsmaßnahmen abbilden können. Also haben wir uns von vornherein auf die Reise gemacht und geschaut, wie schaffen wir das, diese dann noch vorhandenen Stakeholder, ob es jetzt die Verbraucher sind, die Industrien, die Gewerbe, die privaten Haushalte, aber auch die Erzeuger mit Blick auf Biogas, Wind, Sonne in diese Märkte integrieren können. Das heißt, die müssen dann dafür Sorge tragen, dass wir die 50 Hertz aus der Steckdose, stabile Frequenzen, weiterhin aufrecht und stabil halten können. Und das tun wir. Das heißt, wir haben hier ein virtuelles Kraftwerk aufgebaut, welches genau das für die Netze und für die Übertragungsnetzbetreiber vor allem mit übernimmt.
Wie viele Menschen sind hier tätig?
Also wir haben hier in Medelbü am Standort haben wir 35 Mitarbeiter, also von Studenten über Teilzeitkräfte, Vollzeitkräfte, alles mit dabei. Unser Konzern ist mittlerweile ein großer. Ich habe vor 2-3 Jahren meine letzten Anteile verkauft. Ich bin selber nur noch angestellter Geschäftsführer. Und wir gehören heute zum Mitsubishi-Konzern, so kann man das sagen. Unsere Mutter direkt ist die Eneco aus Rotterdam, die wiederum zu 80% von Mitsubishi und zu 20% von einem weiteren japanischen Unternehmen getragen wird. So ist quasi unsere kleine Medelbühr Nordgrün heute in der Hand von Japan. Also wir sitzen hier gerade gemütlich auf einem kleinen japanischen Fleck mitten in Medelbühr an der dänischen Grenze. Und man muss das so betrachten, wir haben früher hier selber gehandelt, einen eigenen Trading Floor aufgebaut. Ich bin selber ja auch, habe eine Trading, eine Lizenz ist das falsche Wort, ich habe einen Trading Schein, ich bin erlaubt, auch selber handeln zu dürfen. Aber wir haben über die Jahre uns dazu entschieden, das Ganze weiter zu zentralisieren. Und durch so einen großen Gesellschafter, wie wir ihn jetzt haben, macht es einfach total viel Sinn und viel mehr Sinn, das Ganze in Rotterdam zu zentralisieren. Das heißt, unser Trading Floor sitzt heute in Rotterdam, sitzen ungefähr 130, 140 Mitarbeiter, die sich um Meteorologie oder um Forecasting, Modelle und dergleichen bemühen, um für uns ein optimales Trading-Ergebnis zu erwirtschaften und zu erzielen. So, das heißt, da dieser Part ist heute schon gar nicht mehr bei uns. Deswegen wären wir sonst natürlich noch viel, viel größer, wenn wir das Trading noch selber machen würden. Das müssen wir heute zum Glück nicht, weil wir da natürlich viel mehr Möglichkeiten haben, auch gute Leute zu bekommen, als jetzt hier an die dänische Grenze. Da dann vielleicht den High-End-Trader aus London herzubekommen, ist vielleicht ein bisschen schwieriger als nach Rotterdam. So,
schöner wäre es hier trotzdem.
Ja, also überhaupt gar keine Frage. Deswegen sind wir ja auch in Medelby. Wir wurden oftmals in den letzten Jahren gefragt von Fernseh und Rundfunk, sag mal, warum eigentlich Medelby? Das ist doch irgendwie so eine Firma wie ihr, Digitalisierung der Energiewirtschaft, das gehört doch noch irgendwie fancy nach Berlin oder nach Hamburg. Und dann sagen wir, nein, das ist totaler Quatsch. Also wir sind halt da, wo die Energiewende passiert. Und die passiert nicht in der großen Stadt, die passiert draußen auf dem Land. Die ganzen Erzeugungsanlagen stehen hier draußen. Wir haben hier einen der größten Bürgerwindparks Deutschlands mit Medelby. 1 und 2 über 100 Megawatt steht hier in unserem Umkreis. Also wir sind da, wo Energiewende passiert.
Und wie steht es um die Energiewende in Schleswig-Holstein, Björn? Wie siehst du das?
Das ist eine sehr gute Frage. Und ich glaube, wenn man dazu 100 verschiedene Fachleute befragt, kriegt man auch 100 unterschiedliche Antworten. Selbst unsere Bundesregierung fragt sich gerade, wo stehen wir eigentlich mit der Energiewende? Und es soll bis zum Sommer erörtert werden. Wie steht es um den zukünftigen Strombedarf? Wie steht es um die Versorgungssicherheit? Wie viele Erneuerbare brauchen wir noch? Also selbst die Bundesregierung fragt sich, wo sind wir eigentlich gerade? Zurück zur Frage zu Schleswig-Holstein. Da muss man, glaube ich, auch so ein bisschen abschichten und anschauen, wie man Energiewende dann definiert. Ist es der reine Ausbau der erneuerbaren Energien? Oder, so wie Torge es beschreibt, geht es dann auch weiter, dass der grüne Strom dann auch in der Region überall verwendbar ist und am Ende dann auch sicher bei den Unternehmen ankommt? Und ich würde sagen, diese erste Phase, der Ausbau der erneuerbaren Energien, da sind wir in Schleswig-Holstein sehr, sehr gut vorangekommen. Wir sind auf einem guten Weg. Man könnte fast sagen, die Phase ist abgeschlossen. Ist sie nicht. Wir müssen noch weiter Erneuerbare in Schleswig-Holstein ausbauen. Aber zumindest haben wir so viel Grünstrom im System hier in Schleswig-Holstein, dass wir doppelt so viel erzeugen an Grünstrom, als wir verbrauchen am Ende des Tages. Und jetzt geht es darum, diese zweite Phase erfolgreich zu bestreiten, zu zeigen, wie funktioniert Energiewende, wie kommt das auch beim Verbraucher an. Wie können wir die Unternehmen mit bestenfalls günstigem grünen Strom versorgen? Wie schaffen wir es, Speicherelektrolyseure in das Stromsystem zu integrieren?
Wenn man sich die Zahlen anschaut und das im Vergleich sieht, Torge, Schleswig-Holstein zu anderen Bundesländern, wir haben es gerade gehört, es wird doppelt so viel Strom produziert, als hier verbraucht wird. Ist das nicht Jammern auf ganz schön hohem Niveau, was wir hier in Schleswig-Holstein machen?
Also jammern tun wir zumindest erstmal nicht, weil ich denke, dass wir in der Tat viel erreicht haben. Aber wir müssen noch viel mehr erreichen. Das, was Björn gerade sagt, ist ja entscheidend. Also ja, wir müssen systemischer denken. Wir müssen jetzt daran arbeiten, dass wir die Energien, die wir produzieren, auch wirklich nutzbar machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und da brauchen wir noch viele regulatorische Anpassungen im System. Da werden wir vielleicht auch später noch ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Das ist entscheidend, aber natürlich ist auch ganz wichtig, wenn wir drauf gucken, was wir noch vor uns haben mit Blick auf Digitalisierung, auf künstliche Intelligenz, auf Dekarbonisierung der Industrie, vielleicht mit Wasserstoff, vielleicht nicht. Ich weiß nicht, wo die Reise da ganz genau hingehen wird. Punktum wissen wir, dass wir morgen noch eine ganze Menge mehr an Verbrauchern, an neuen Verbrauchern im System haben werden. Und da ist ja auch schon mal ganz wichtig, regulatorisch darauf zu schauen, wo macht es denn energiewirtschaftlich Sinn, solche großen Verbraucher zu etablieren. Macht das Sinn, dass wir die in Bayern auf die Beine stellen, wo wir, oder in Baden-Württemberg, wo wir heute schon Probleme haben, den Strom reinzubekommen? Also das heißt, wir müssten noch mal ein paar mehr Leitungen bauen, um da unten dann die großen Verbraucher zu erreichen. Oder macht das vielleicht Sinn, solche neuen großen Verbraucher, solche neuen Industrien, die entstehen, vielleicht doch eher dorthin zu stellen, wo wir heute ein Problem haben, den Strom abzutransportieren? Und diese Fragestellung, die müssen in meinen Augen bei allen, was wir heute fördern und fordern, immer berücksichtigt werden, weil wir damit die Energiewende teuer oder günstig machen können. Ja, das fehlte mir in den letzten Jahren wirklich doch sehr, dass wir große Wasserstoffprojekte im Süden fördern, ohne eine Geokoordinate dran zu kleben. Es wird mehr im Norden gefördert oder dafür Sorge zu tragen, dass solche ich sag mal auch das Thema in Heide mit dem großen Batteriehersteller, dass wir das gemacht haben, ist genau richtig. Und dass wir da auch für Fördermillionen rauslegen, um die hierher zu bekommen, ist genau richtig. Das politisch zu kritisieren aus dem Süden, ja, das ist dann wahrscheinlich Föderalismus und das mir ist an mir Gelaber, das können Sie gerne von sich geben. Inhaltlich ist es aber genau richtig, solche Verbraucher hierher zu locken. Wir brauchen für die Energiewende Batterien. Wir wollen versuchen, unabhängig zu werden von anderen Regionen der Weltkugel, um uns davon einfach nicht abhängig zu machen. Und wenn wir das denn bauen, dann doch bitte genau dort, wo die Energie ist. So, insofern hoffe ich, dass dieses Werk, was dort jetzt steht, dann eine gute Übernahme findet, dass wir hier auf jeden Fall auf den nächsten Schritt gehen. Weil solche Verbraucher und neue Industrieanlagen, die müssen genau hier entstehen, wo das hier entstanden ist.
Um das Mir ist dann Mir einmal einzuordnen, Torge ist großer Hamburg-Fan, Björn ist Bayern-Fan, wir sind beide, ich auch, wir sind beide Meister geworden. Du in der zweiten Liga, wir in der ersten Liga, aber wir verstehen uns trotzdem.
Ne? Wir sind Zweiter geworden.
Ihr seid ja noch nicht mal Erster geworden, aber ihr tut ja so. Aber das ist ja ein HSV-Fan-Phänomen, aber darum soll es ja gar nicht gehen.
Das ist das norddeutsche Understatement.
Wir haben eine neue Bundesregierung. Björn, kannst du einordnen, was im Koalitionsvertrag geschrieben wurde in Sachen Energiewende und wie hoffnungsfroh und hoffnungsvoll bist du, dass es, was ich eben raushören durfte bei Torge, dass es besser wird
in Schleswig-Holstein? Ich versuch's mal. Also genau, wir haben natürlich uns seitens der IHK Flensburg, IHK Schleswig-Holstein, IHK Nord, unserem Dachverband der DIHK hat sich das auch genau angeschaut, was im Koalitionsvertrag steht, besonders die Passage Klima und Energie. Und insgesamt müssen wir sagen, die Richtung, in die es geht, die schätzen wir, das spiegelt auch die Wirtschaft oder die ersten Stimmen, die wir dazu eingesammelt haben, wieder schon gut ein. Und das liegt vielleicht daran, dass Koalitionsverträge im Prinzip immer wahrscheinlich positiv geschrieben sind, gute Ziele vor sich haben. Aber was wir sagen, das Festhalten an der Klimaneutralität 2045, was festgeschrieben ist, bewerten wir schon mal positiv und die Energiewende auch zum Erfolg zu führen. Der Wille dahinter, der steht dort auch nochmal drin und das sehen wir positiv. Ich glaube, es kommt jetzt drauf an, wie ist der Weg zum Erreichen der Ziele. Und da gucken wir schon ganz genau hin. Da gibt es so ein, zwei Stellen, die ich vielleicht einmal herausstellen möchte. Das ist das Thema Kraftwerksstrategie. Es steht dort, dass wir bis zu 20 Gigawatt grundlastfähige Gaskraftwerke ausschreiben wollen. Und da müssen wir dann mal schauen, wo entstehen die dann im Land? Also wenn man perspektivisch diese mit Wasserstoff betreiben will, wäre es dann doch auch gut, den Norden dabei zu berücksichtigen. Also man muss sich ganz genau anschauen, wo haben wir bereits Kraftwerke, wo sollen die zukünftigen hin, welche Rolle spielt dabei Bioenergie? Das sind alles Faktoren, die wir uns anschauen. Und eine zweite Stelle, wo wir auch genau hinschauen wollen, da wird von sogenannten Engpassgebieten bei dem Windenergieausbau gesprochen, was natürlich für uns im Norden äußerst relevant ist. Wir dürfen da nicht zu einem Fadenriss beim Ausbau der erneuerbaren Energien kommen, schon gar nicht hier im windreichen Norden. Und von daher werden wir da auch nochmal genau drauf blicken. Aber grundsätzlich, was im Koalitionsvertrag steht, mit einer Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung, mit dem Bürokratieabbau im Allgemeinen, da schnell vorangehen zu wollen, das bewerten wir erstmal positiv.
Also wenn ich da nochmal eine Sache ergänzen darf einfach, ich teile das und ganz wichtig ist für mich, dass wir, wenn wir über eine Kraftwerkstrategie sprechen und 20 GW Zubau an Gas, was da geplant ist, wie du gerade sagtest, dann stelle ich mir zumindest erstmal die grundlegende Frage, ob für diese Strategie auch der Ausbaupfad für Batterien schon eine Berücksichtigung gefunden hat, weil hätte man mich vor 5 Jahren gefragt, ob wir irgendwann mal große Batterien im Land verteilen, hätte ich gesagt, ja niemals, viel zu teuer, unwirtschaftlich, macht keinen Sinn. Heute investieren wir mehrere 100 Millionen Euro in diesen Bereich mit unserem Konzern, weil wir sehen, nee, warte mal, die Preise sind so derbe gefallen, das macht total Sinn. Und der ganze Ausbau davon ist frei von jeglicher Förderung. Das heißt, das passiert rein wirtschaftlich, ja, also einfach aus wirtschaftlichen Motiven, privatwirtschaftlich. Und ich glaube, dass bei den 20 GW Gas diese aktuelle Entwicklung ist ja mehr als ein Megatrend. Also wenn wir zurzeit Netzanschlussanfragen an der Größenordnung von um bei 400 Gigawatt haben für diese Kapazität, dass davon ein Großteil mit Sicherheit nicht kommen wird, ja. Aber wenn wir das haben, dann glaube ich, fehlt das einfach hier bei den Planungen der Bundesregierung, weil ich glaube, das ist da überhaupt nicht enthalten. Und das Thema Bioenergie ist ein ganz wichtiges Thema für uns auch, ist für uns auch ein wichtiges Standbein, wenn wir in den letzten Jahren große Firmen wie die BASF und Co. versorgt haben mit komplett grüner Energie, war unser Backbone immer die Bioenergie, weil wenn wir keinen Wind und keine Sonne bei uns im Portfolio hatten, haben wir auffüllen können mit der Bioenergie. Insofern war das für uns einer der wesentlichen Faktoren, warum wir überhaupt garantieren können, 24/7 Grünstrom zu liefern. Das tun wir heute. Also alles, was wir heute beliefern, ist 100% aus grünen Sourcen gezogen. Und wir haben viele Anlagen, die gerade nicht mehr weit von ihren 20 Jahren Förderung entfernt sind. Und wenn es da nicht ein richtig gutes Konzept gibt, die weiterzuführen, werden diese Kapazitäten morgen am Markt nicht mehr da sein. Weil sie einfach dann sagen, nee, jetzt sind die 20 Jahre vorbei, jetzt schließe ich meinen Laden ab. Aber das sind dann Kapazitäten, die auch wiederum fehlen für morgen, um unsere Volatilität, das Wort werde ich heute noch ganz oft benutzen, Wind und Sonne, Sprunghaftigkeit rauf, runter, in den Griff zu bekommen. Dafür brauchen wir eine Unmenge an Flexibilität und wir verlieren vielleicht gerade einen Teil aus der Bioenergie, weil der einfach nach 20 Jahren abgebaut wird und dann ist Ende.
Torge, was sind weitere Herausforderungen, die möglicherweise kommen können beim Umstieg auf regenerative Energien? Stichwort Versorgungssicherheit. Du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen, dass ja, das eigentlich gewährleistet ist, aber schreib mir mal das eigentlich. Was sind weitere Risiken?
Also in der Tat ist das A und O und das ist die permanente Versorgung auf Basis von erneuerbaren Energien. Dafür braucht ein Energiesystem extrem viel Flexibilität. So, und das heißt, das sagen wir auch ja schon seit ein paar Jahren jetzt, dass die Währung der Energiewende Flexibilität ist. Und die ist halt super vielschichtig. So, wir sprechen jetzt seit, ich glaube, 15 Jahren über den Rollout von Smart Meter. Seit 15 Jahren warten wir darauf, dass er kommt. Und jedes Jahr sagen wir, jetzt geht's los. So. Und jedes Jahr denkt man wirklich, jetzt sind wir wirklich so weit, dass es losgeht und jetzt muss es doch langsam kommen. Und die ersten Installationen sind jetzt da und da tut sich was. Und jetzt mal, wieso ist das wichtig?
Darfst du nochmal kurz erklären, was das ist?
Smart Meter?
Yes.
Okay, also Smart Meter ist so, also große Energieverbraucher, die mehr als 100.000 Kilowattstunden im Jahr verbrauchen. Ja, so ein normaler Haushalt, was hat der? So 3.000 oder sowas, ja, 3.000, 4.000. Also über 100.000, das sind so eine Industrieanlage oder größere Gewerbetreibende. Die werden sowieso im 15-Minuten-Raster gemessen. Da hat man einen richtigen Verlauf des Strombedarfs. Den kann man nachher komplett sich anschauen. Und den muss man auch genauso bewirtschaften. Also in der Planung für uns, wenn wir so einen Kunden beliefern, dann machen wir eine Prognose dafür, wie wird sein Verbrauchsverhalten die nächsten Tage sein und wie reagiert er denn vielleicht auf teure oder günstige Preise, wenn ich ihm die vorher schon mal mitgebe. Das sind Dinge, die müssen wir bewirtschaften. Für die Kunden, die kleiner sind als 100.000, galt bis zuletzt ein vereinfachtes Verfahren der Bewirtschaftung. Und da ist es so, dass man einfach ein Profil nimmt, ein normiertes Profil, früher aus der alten Welt VDW H0 oder sowas für so einen Haushaltskunden, also ganz witziger Name. Da ist einfach nur eine Kurve hinterlegt, wo das typische Verbrauchsverhalten eines Haushaltes hinterlegt ist. Das heißt, morgen steht er auf, macht seine Kaffeemaschine an, dann macht er sich langsam fertig, einmal pischen, waschen, pudern und dann geht's ab zur Arbeit. Auf der Arbeit angekommen, geht's dann weiter. Und so hat man dann einen Verlauf, wie der durchschnittliche Deutsche sich verhält. Und hier variieren ein bisschen vielleicht noch nach Region, weil der Netzbetreiber es selber noch ein bisschen definieren darf. Aber das wird einfach bewirtschaftet. Das heißt, wann du deinen Strom zu Hause wirklich verbrauchst, spielt überhaupt gar keine Rolle, weil ich als Lieferant muss immer bei dir deine Kurve bewirtschaften. Und das mache ich. Und auch wenn ich weiß, dass jetzt gerade Björn hier bei mir sitzt, bei uns im Mädelbü sitzt, mit dir zusammen, und dein Haus zu Hause gerade, Frau ist arbeiten, keiner daheim, nur der Kühlschrank läuft, also alles anderes aus, muss ich trotzdem deine Spitze, die gerade in der Prognose beziehungsweise in der Vorgabe des Profils da liegt, bewirtschaften. Ja, es klingt merkwürdig. Im Mittel normiert es sich aber wieder weg, weil dann wieder ein paar andere zu Hause sind. Das ändert sich mit dem Smart Meter, weil der Smart Meter ist faktisch so etwas wie eine Viertelstundenmessung für die kleineren Verbraucher. Und da hast du dann die Möglichkeit, wirklich auf Strompreise zu reagieren, was du gestern einfach nicht hattest, aufgrund dieses vorgegebenen Profils. Und das heißt, für dich jetzt ab morgen kannst du dir hier unsere App runterladen und kannst dir mal gucken, wie für die nächsten Tage der Forecast für den Strom aussieht. Und du überlegst jetzt schon mal, na pass mal auf, morgen ist ja super windig und die Sonne kommt auch noch ein bisschen durch. Dann gehe ich doch mal, werde ich schon mal mein Auto dort einplanen, dass ich es gegen Mittag charge. Dann kostet mich der Strom halt nicht am Arbeitspreis irgendwie 4, 5, 6, 7 Cent oder 8 Cent, sondern vielleicht bekomme ich sogar Geld dafür, weil der Preis vielleicht sogar negativ ist. Haben wir zurzeit Phänomen. Das Thema Selbstkannibalisierung, Photovoltaik, vielleicht ein anderes Thema, aber immer dann, wenn es gerade sonnig draußen wird, ist der Strompreis negativ.
Was heißt negativ?
In der Spitze bis zu 12,5 Cent. Oder nee, wir hatten sogar 25 Cent einen Tag. Es ist brutal, also wirklich, wirklich extrem negativ.
Volatil.
Sehr, sehr volatil.
Welche Risiken, Björn, erkennt die IHK in Bezug auf die Energiewende, wenn wir auf regenerative Energien umsteigen? Welche zusätzlichen Risiken erkennt die IHK auch in Gesprächen natürlich mit anderen Firmen?
Ich würde sagen, wir sehen eher die Chancen der Energiewende. Die haben wir, glaube ich, schon oder werden wir im weiteren Verlauf noch gut herausstellen. Und die überwiegen für uns auch auf jeden Fall. Und weitere Risiken im Zuge der Energiewende, Torge hat schon ein bisschen was angesprochen. Versorgungssicherheit wird natürlich eine Rolle spielen. Die Eingriffe der Netzbetreiber, um das Energieversorgungssystem stabil zu halten, den Verbrauch und Erzeugung in Einklang zu halten, die berühmten 50 Hertz Frequenz zu halten. Die Eingriffe nehmen zu und deutlich nehmen die zu. Und das bringt natürlich das Netz, das Stromnetz, stellt das vor eine Stresssituation. Aber wir kriegen das auch gehandelt momentan. Also wenn man sich unsere Versorgungssicherheit in Deutschland mal im internationalen Vergleich anschaut, dann sind wir wirklich mit der Anzahl in Minuten an Stromausfällen ganz gering dabei. Also wir sind auf einem sehr, sehr hohen Niveau der Versorgungssicherheit. Und da sehen wir schon die Herausforderung, das auch zu halten. Und das wird sicherlich ein großes Thema sein, was wir zukünftig angehen werden mit dem weiteren Ausbau, mit dem weiteren Anschluss von Komponenten an das Stromnetz, die immer volatiler werden auf Erzeugerseite. Und dann haben wir die Flexibilitäten auf Verbraucherseite. Das macht das Ganze sicher nicht einfacher, aber bisher, so was wir hören, ist es handhabbar, aber die Eingriffe werden vermehrt da sein.
Torge, im Intro hattest du das virtuelle Kraftwerk von euch angesprochen. Inwiefern kann dieses in diesem Zusammenhang assistieren?
Okay, also das virtuelle Kraftwerk hilft hier auf mehreren Ebenen. Also einmal auf der rein marktlichen Ebene. Da geht es darum, dass wir einfach Preissignale weiterreichen an Industrielle, an Gewerbetreibende und auch an private Haushalte. Und so kann der Verbraucher schon mal auf die Anreize, die der Markt sowieso schon mit sich bringt, reagieren. Das heißt, wenn es extrem teuer am Markt wird, heißt das, wir haben nicht genug Erneuerbare im Markt im Verhältnis zur Nachfrage. Und wenn du weißt, dass es teuer wird, dann kannst du ja für dich eine Entscheidung treffen. Naja, dann versuche ich doch bitte meinen Trockner nicht genau da anzuschmeißen. Dann versuche ich gerade meine große Umweltpumpe oder meine großen Kompressoren in meiner Industrieanlage aus diesem Zeitfenster, wenn es geht, rauszuhalten. Das heißt, dass wir rein marktlich getrieben schon dafür Sorge tragen werden oder dafür Sorge tragen über das virtuelle Kraftwerk, dass Verbraucher sich an der zur Verfügung stehenden Energie orientieren. Wäre jetzt ganz, ganz billig, das heißt, wir haben hier wirklich richtig viel PV am Start oder wir haben viel Wind am Start, dann verbrauche ich mehr und versuche, meine Verbraucher dort reinzuschieben. Und das gibt's wirklich von dem kleinen Haushalt zu Hause mit seiner, mit seinem Trockner in ganz, ganz kleinen Modell bis hin zu den größten Verbrauchern in Deutschland. Wir arbeiten heute auch eng mit der Papierindustrie zusammen. Und da haben wir die Möglichkeit, einfach etliche Megawatts auf Schlag, besteht nur die Möglichkeit, darauf zu reagieren und dann mal einen Schleifer oder andere große Industrieverbraucher zuzuschalten oder auch abzuschalten. Da könnten wir noch viel mehr machen. Das ist nicht auch ein Hemmnis heute, nämlich die Regulatorik. Da müssen wir ran, weil wir in der Tat heute Gesetze haben, die das noch verhindern. Also gerade in der Netzzugangsverordnung gibt es gerade für die Großverbraucher so ein paar Privilegien, wofür sie dann keine Netzentgelte zahlen müssen. Und wenn sie in die Flexibilität gehen, würden sie diese Privilegien verlieren, würden marktlich Geld verdienen, weil sie natürlich günstiger einkaufen würden, würden dem Netz an verschiedenen Stellen helfen, weil sie Netzentlastung dazu beitragen, aber werden im Endeffekt dafür bestraft, weil sie dann plötzlich doch in die Netzentgelte wieder reinrutschen und dann das Geld, was sie vorne verdienen, hinten doppelt bezahlen müssen. Also das heißt, das ist einmal der marktliche Ansatz, aber es gibt noch einen zweiten Ansatz, das ist der reine, wie sagt man, regulatorischer Ansatz. Der Netzbetreiber ist verantwortlich dafür, die Frequenz der Netze stabil zu halten. Und dafür bündeln wir heute schon Hunderte an dezentralen Assets, also an dezentralen Erzeugungsanlagen oder Verbrauchseinrichtungen, und stellen diese Flexibilität dem Netzbetreiber zur Verfügung, der uns dann einfach auf digitalem Signal einen Impuls gibt und sagt, oh, verdammt, ich habe zu viel Strom im Netz, bitte nimm was raus. Dann nehmen wir mal unsere Erzeugungsanlagen und regeln sie zeitgleich innerhalb von wenigen Sekunden bis wenigen Minuten runter. Und gerade der Bereich Batterien, der dazukommt, wird nachher auch im Millisekundenbereich oder im sehr, sehr kurzfristigen Bereich die Netzstabilität wiederherstellen können. Insofern kann ich sagen, das virtuelle Kraftwerk wirkt auf mehreren Ebenen, also rein marktlich, was passiert gerade an den Strombörsen, darüber koppeln wir immer unsere Erzeuger und Verbraucher und in zweiter Instanz dann, wenn es immer hart auf hart kommt, dann eben auch über die Netzstabilisierungsmaßnahmen.
Du hast die Strompreise angesprochen. Ihr habt einen sehr breit gefächerten Blick auf die Märkte, Einblicke, Überblicke. Kannst du sagen, wie sich die Energiepreise entwickeln werden?
Ja, ich kann Prognosen abgeben. Und ich kann sagen, dass ich die Prognose, die ich vor 22 abgab, dass die sich 22 ganz schnell überholt hat. Und dann haben wir festgestellt, okay, ich hätte niemals damit gerechnet, jemals am Energiemarkt solche Preise zu sehen, wie wir es in 22 hatten. Und das war resultierend natürlich aus dem Angriffskrieg in der Ukraine durch den Russen.
Das sagt sich ja immer so einfach. Ja. Was ist denn da eigentlich passiert? Warum haben sich die Energiepreise da so drastisch verändert?
Ja, das ist ganz spannend, weil ich da auf ein Format verweisen kann von der IHK in Flensburg. Das machen wir jetzt seit 22. Ich glaube jetzt gestern zum sechsten Mal. Da erklären wir die Marktentwicklung draußen und zeigen, wo stehen wir gerade. Punkt dafür ist ganz einfach. Es gibt für die Preisermittlung gibt's die Merit Order. Und die Merit Order ist einfach eine Abbildung von allen verfügbaren Erzeugungsanlagen. Die werden in Reihenfolge ihrer Grenzkosten gebracht. Der günstigste zuerst und der teuerste zum Schluss. Jetzt wird geschaut, wie viel Nachfrage haben wir im Markt? Welche Verbraucher reagieren vielleicht auch auf die Preisentwicklung? Also das heißt, wir haben auch noch ein bisschen Elastizität dabei. Und so gibt's nachher irgendwann auch nachher im Clearing mit unseren Nachbarländern. Also man kann Strom nicht nur lokal denken, sondern es ist immer überregional. Dann gibt es daraus eine Clearing und dann gibt es daraus eine Schnittmenge. Welches Kraftwerk mussten jetzt noch laufen, um unsere Nachfrage zu decken? Und dieses Kraftwerk ist dann das Kraftwerk, was den Strompreis definiert. Und dieser Preis gilt auch für alle anderen Kraftwerke, die auch günstiger produzieren könnten. Die Folge hieraus ist jetzt, wir haben in den letzten 15, 20 Jahren, ach, vielleicht auch noch schon länger, uns darauf festgelegt, dass wir vermeintlich günstige Gas aus Russland für unsere Energieversorgung in den Mittelpunkt stellen wollen, um die Volatilität, jetzt kommt das Wort schon wieder, aus Wind und Sonne zu glätten und damit quasi die Residuallast, das ist quasi diese Erzeugungskapazität, die wir noch brauchen, bis zur Nachfrage, dann über Gas abzubilden. Und zu dem Zeitpunkt, als wir es gemacht haben, vielleicht eine gute Idee war, weil das günstig war, ja, passt. Und dass das für uns heute aus heutiger Brille eine sehr schlechte Idee war, zeigt, dass wir abhängig sind vom Gaspreis auf der Stromseite. Das heißt, wenn der Gaspreis steigt und das Gaskraftwerk für uns unseren Strom bereitstellen soll, für das, was gerade die Erneuerbaren in diesem Moment nicht leisten können, dann ist dieses Kraftwerk das, was uns den Strompreis definiert. Und das heißt, wenn wir heute über teure Strompreise sprechen, haben die Erneuerbaren mit der Höhe des Preises nichts zu tun. Naja, doch, haben sie schon, weil sie senken das. Aber dass es so teuer ist, daran ist alleine der fossile Energieträger schuld und nicht die Erneuerbaren. Ganz im Gegenteil, sobald die Erneuerbaren ins Netz reinkommen, habe ich ja vorhin schon gesagt, mit dem Thema Selbstkannibalisierung, Photovoltaik, dann geht der Preis einfach dramatisch nach unten. Das heißt, die Erneuerbaren senken den Preis, sie erhöhen ihn nicht. Ja.
Genau, wenn ich da nochmal ergänzen kann oder darf. Bitte. Ich glaube, es ist nochmal wichtig zu schauen, wie setzt sich der Strompreis eigentlich insgesamt zusammen. Das, was Torge beschrieben hat, ist in erster Linie die Komponente Beschaffung, Vertrieb. Und beim Haushaltskunden macht das, ich weiß, so ungefähr 40% vom Strompreis aus, würde ich sagen, oder so in die Richtung, genau. Und der Strompreis insgesamt setzt sich ungefähr aus 9 Komponenten zusammen. Und alle haben irgendwie einen Einfluss, alle verändern sich mal. Beschaffung, Vertrieb ist natürlich volatil. Die Netzentgelte machen einen großen Teil der Strompreise aus. Die sind in den letzten Jahren in Schleswig-Holstein massiv angestiegen, weil mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien müssen wir natürlich auch das Netz hier ertüchtigen dafür. Da ist Schleswig-Holstein wirklich weit voraus anderen Ländern, also in anderen Bundesländern wird dieser Anstieg der Versorgungsnetz, der Netzentgelte auch noch stattfinden. Das Gute ist, jetzt in diesem Jahr konnten wir diese Netzentgeltkomponente hier etwas fairer verteilen in Deutschland. Also wir haben in Schleswig-Holstein einige Cent weniger jetzt auf der Rechnung, die wir für die Netzentgelte zahlen. Und dann haben wir noch Abgaben und Umlagen im Strompreis. Und sozusagen, wenn man möchte, kann man sagen, das ist vielleicht diese politische Komponente im Strompreis. Also vor einigen Jahren wurde die EEG-Umlage aus dem Strompreis genommen, wird aus dem Haushalt bezahlt, hatte große Auswirkungen auf den Strompreis von, ich glaube, 6 Cent war sie damals ungefähr, die EEG-Umlage, ist auf einmal raus aus dem Strompreis. Und so sieht man, man hat wirklich ganz viele Einflussfaktoren, die den Strompreis beeinflussen. Und umso schwieriger ist es, vorauszusagen, wo entwickeln sich die Preise eigentlich hin.
Und weil wir schon beim Erklären sind, EEG-Umlage, haben wir sicherlich alle schon mal gehört, gelesen. Einmal in einfachen Worten erklärt, was ist das?
Also die Umlage, die gibt es heute in der Form nicht mehr, beziehungsweise es gibt zumindest nicht mehr die Umlage für den Netzverbraucher. Man hat das früher so gemacht, dass der Netzbetreiber die EEG-Vergütung für die Anlagenbetreiber ausgeschüttet hat. Das Ganze wurde umgelegt an den Übertragungsnetzbetreiber, der so ein Umlagekonto geführt hat. Und auf diesem Umlagekonto ist auf der anderen Seite vom Energieversorger über die Stromrechnung vom Letztverbraucher wiederum eine Umlage eingezogen worden, um diese Kosten zu tragen. So hat man quasi als Letztverbraucher über diese Umlagekonten den Ausbau der erneuerbaren Energien finanziert. Das wurde jetzt aber vor 2,5 Jahren ungefähr, ich glaube, es war Mitte 22, aus dem Strompreis rausgenommen, weil man auch festgestellt hat, naja, das macht den Strompreis natürlich schon auch teurer. Und wir haben das früher ja bei Kohle und Atom, wenn wir da etliche hunderte von Milliarden in Forschung oder in Endlagerung oder sonstige Kosten reingesteckt haben, haben wir das ja auch nicht auf Umlagen drauf gepackt, weil es einfach die Akzeptanz natürlich auch nicht unbedingt fördert, wenn man sieht, dass da Kosten entfallen in Größenordnung. Was gehört dazu? Das hat das System immer mit sich gebracht. So wurde es dann irgendwann im Jahre 22 aus verständlichen Gründen, als die Preise wirklich explodiert sind, auch aus dem Preis rausgenommen hat. Das heißt, heute heißt es übrigens ganz einfach mal im Umkehrschluss, wenn wir heute einen Strompreis haben von 9 Cent, dann musste ich gestern ja noch diese 6 bis 7 Cent zahlen aus der Umlage, wären es also eigentlich 15 Cent gewesen, und heute ist es entfallen, ja, also umgerechnet 9 Cent minus 6 bis 7 Cent kostet der Strompreis heute quasi 2 bis 3 Cent im Verhältnis zu früher, und damit hat ein Letztverbraucher, abgesehen von den Infrastrukturkosten, die Björn ja vorhin auch gut erklärt hat, heute einen viel günstigeren Preis als damals. Spannend, ne? Fühlt sich nicht so an.
In der Tat, wirklich interessante Einblicke in diese volatile Welt der Energie und der Preise. Wir wollen zum Abschluss einmal auf den Wirtschaftsstandort Schleswig-Holstein kommen in Bezug auf die erneuerbaren Energien. Da habe ich zwei für mich sehr faszinierende Zahlen mitgebracht. Erst einmal bei der IHK Flensburg. In dem Kammerbezirk gibt es rund 38.500 Unternehmen und 13% davon sind im Umfeld der erneuerbaren Energien zu Hause. Das ist ja wirklich gewaltig. Was hat das für einen Einfluss? Was spielt das für eine Rolle auf unseren Wirtschaftsstandort?
Ja, spannende Frage. Dazu muss man sagen, die 13%, das bezieht sich alleine auf die Unternehmen, die erneuerbaren Strom erzeugen. Also da sind die Windparks drin, da sind die PV-Parks drin, da sind die Biogasanlagen drin. Aber solche Unternehmen wie Torge sie hier hat mit Nordgrün, die zählen eigentlich noch obendrauf. Also wir haben sogar noch mehr Unternehmen, die sich mit dem Thema erneuerbare Energien auseinandersetzen und beschäftigen. Und das ist das eine, die Anzahl der Unternehmen in unserem Kammerbezirk. Das andere sind die Arbeitsplätze, die damit verbunden sind. Und da gibt es unterschiedliche Zahlen. Die letzte Zahl, die ich gehört habe, sind ca. 15.000 Menschen, die im Bereich der erneuerbaren Energien arbeiten in Schleswig-Holstein, also über unseren Kammerbezirk dann auch hinweg. Und ob die Zahl so hundertprozentig stimmt, ist auch nicht ganz eindeutig, denn ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel der Arbeitsplatz in einem Kreditinstitut, wo sich der Mitarbeiter vorwiegend um die Finanzierung von erneuerbaren Energien kümmert, gar nicht mit eingerechnet ist. Dass beispielsweise mein Arbeitsplatz bei der IHK, bei dem ich mich ja auch viel mit den erneuerbaren Energien beschäftige, gar nicht mit drin ist in dieser Statistik. Also man kann davon ausgehen, es arbeiten noch viel mehr Menschen in diesem Bereich.
Und ich würde gerne nochmal zum Abschluss auf deinen Arbeitsplatz eingehen bei der IHK. Was ist denn eigentlich deine Jobbeschreibung? Was ist dein Part? Und Torge, dann in der Anschlussfrage, brauchst du einen Björn eigentlich? Du bist doch so ein Experte. Brauchst du denn noch einen externen Experten? Also Björn, was machst du?
Ich bin im Bereich der Interessenvertretung unterwegs bei der IHK. Und wir sind natürlich oder versuchen nah an den Unternehmen, an der Branche zu sein und dort die Probleme und Herausforderungen aufzugreifen, die die Unternehmen gerade haben. Das bilden wir dadurch ab, dass wir unterschiedliche Gremien bei uns haben bei der IHK. Und ein Gremium ist beispielsweise der Energieausschuss mit den unterschiedlichsten Akteuren im Umfeld der Energiewende, der Energiewelt. Und dort befassen wir uns regelmäßig mit Themen, die sich um Regulatorik im Bereich der Energiewende befassen und schauen, wo hakt es eigentlich noch, wo können wir nachbessern. Und im besten Fall fassen wir daraus Positionen bei uns, bei der IHK. Und diese Position ist sozusagen meine Arbeitsgrundlage, wo ich dann ins Gespräch gehen kann mit der Landesregierung in Berlin, mit unseren Vertretern vom DIHK, um diese Themen einfach mal aufmerksam zu machen. Das sind ganz oft dicke Bretter, die wir da bohren. Netzentgelte hatte ich eben angesprochen. Da gibt es sicherlich sehr, sehr viele, die dafür gesorgt haben, dass endlich mal ein fairerer Ausgleich dieser Netzentgelte stattfinden. Und ich würde sagen, wir als IHK Flensburg waren ein kleiner Baustein davon.
Torge, wenn ich höre, wer alles bei dir in der Loge zu Gast ist, wozu brauchst du denn die IHK? Wozu brauchst du denn einen Björn? Wozu brauchst du Lobbyisten?
Also in einem regulierten Markt, wie wir ihn hier haben, ist ein Lobbytum oder ich will es gar nicht ein Lobbytum nennen, einfach Verbandstätigkeiten oder Unterstützung von Institutionen wie die IHK für den Austausch für uns, dass wir Partner haben, die uns unterstützen in unseren Zielen, die wir haben, ist es unglaublich wichtig, diese Institutionen zu nutzen. Und das tun wir ja auch. Wir arbeiten ja seit vielen Jahren super, super eng zusammen, tauschen uns regelmäßig aus. Wir kreieren fantastische Veranstaltungen, wie unter anderem für die Unternehmer einfach Know-how-Transformation oder Transportation von Informationen rund um Energiemärkte, um Preise, um Entwicklung. Wir gucken, dass wir ein Format wie Industry Meets Renewables, was ja gerade im Juni wieder in Neumünster auf die Beine gestellt worden ist, einfach auf die Beine stellen und damit Menschen erreichen und Märkte, also den Akteuren, sowohl Politik als auch Verbänden, als auch Verbraucher, Erzeuger, auf einen Platz zusammenbringen und so wirklich Netzwerke zu schaffen, Mehrwerte zu schaffen, zu zeigen, was geht eigentlich heute alles schon, zu lernen von anderen, von Best Practices. Das lebt vor allem durch Netzwerken und miteinander austauschen. Insofern sind diese Institutionen und Verbände für uns extrem wichtig und ein wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit.
Und ich glaube, das ist auch ein Riesen-Benefit der norddeutschen erneuerbaren Szene, das Netzwerken, das Regelmäßige, das Austauschen. Das ist zumindest das, was man als Außenstehender mitbekommt. Da läuft schon viel gut zusammen, oder?
Da läuft super viel zusammen. Also die Branche oben im Norden ist fast ein Familientreffen, kann man sagen. Also wenn man zu einer Veranstaltung geht vom LIE, vom WA 2.0, von der IHK, wenn es um Energie geht, dann sind das doch regelmäßig auch die gleichen Gesichter, die man wieder trifft. Das heißt, das Netzwerken hier in diesem Kontext funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Und das ist wirklich, man arbeitet zusammen und versucht, neue Wege zu finden. Das haben wir, also als es anfing in den 90er Jahren mit den ersten Windrädern aufzustellen, ging das los und über die Zeit hinweg, dann lass mal zusammen mal ein bisschen was ausprobieren. So haben wir dann vor vielen Jahren Energie des Nordens gegründet, mal eben mit 60 Firmen aus der Region oder 60, 70 seiner Zeit. Lass mal Geld in den Topf schmeißen und zusammen mal was ausprobieren. Wir wissen nicht, wo die Reise hingeht. Mal Trial and Error auch mal ein bisschen zu spielen. So haben wir da jetzt heute unsere erste Wasserstoffanlage drinnen laufen. Immerhin auch eine der ersten Projekte in Deutschland, die wir dann das Ganze einfach gemeinsam realisiert haben. Damit nicht einer ins Risiko geht und sagt, na, ich weiß nicht, wo die Reise hinführt, aber ich schmeiß mal was rein. So haben wir solche Sachen auch zusammen realisiert. Das spricht auch extrem für den Norden, dass wir doch an verschiedenen Stellen noch wirklich sehr, sehr eng zusammenstehen. Und das macht in meinen Augen auch einen Teil des Erfolges aus.
Ja, also das kann ich nur bestätigen und das ist vollkommen richtig. Also wenn wir beispielsweise die angesprochenen Veranstaltungen hier organisieren und mal Gäste von außerhalb einladen und die mitbekommen, wie wir hier miteinander reden und nicht übereinander, wie wir zusammenwirken und gemeinsam an einem Ziel arbeiten, dann gucken die teilweise schon neidisch auf uns hier in Schleswig-Holstein, wie auch das Zusammenwirken mit Verwaltung, mit Landesregierung, mit den Unternehmen, mit den Verbänden, mit den Netzbetreibern. Alle zusammen haben sich ein Ziel gesetzt und das wird verfolgt und alle arbeiten da an Lösungen. Also von daher kann ich das nur bestätigen, was Torge hier gesagt hat.
Und dabei scheint es ganz egal zu sein, ob man HSV-Fan ist, ob man Pauli-Fan ist, Holstein oder FC Bayern-Fan. Wie schön. Vielen Dank, dass wir miteinander gesprochen haben über dieses Thema und wir dürfen gespannt sein, was bis 2040 hier noch alles passieren wird. Ich bin mir sicher, die IHK in Form von unter anderem Björn Meyer und Torge Wendt von Nordgrün werden da eine Rolle spielen. Vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war der IHK Flensburg Podcast Wirtschaft hier im Norden, Unplugged. Vielen Dank.